Week, der Privacy Week 2019. Wir sind in Wien im Volkskundemuseum in Saal 1. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Danke, dass ihr so viele seid und herzlich willkommen auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream, weil ja, wir haben auch schon einen Stream. Wir entschuldigen uns für die kleine Verspätung. Wir können aber andererseits sagen, es ist nämlich so, gestern ist leider die Bühne knapp 2 Stunden zu spät gekommen. Wir haben dann tatsächlich alles, was ihr da seht, so in 1:50 aufgebaut. Und wir machen das ja alle ehrenamtlich, also es war gestern ein relativ anstrengender Tag, aber auch sehr lustig. Jetzt haben wir gesagt, das ist die 4. Privacy Week tatsächlich, also wir machen das seit 2016. Und dann stellt sich doch die Frage, warum machen wir das immer noch so ein bisschen?
Ne? Also wer fragt sich das hier sonst noch? Ich sehe mehrere Hände hinten im Publikum,
genau.
Ja.
Und also haben wir uns ein bisschen gedacht, naja, wir überlegen uns so einen ganz kleinen Jahresrückblick. Was ist eigentlich so im letzten Jahr seit der letzten Privacy Week passiert in den Gegenden Datenschutz, Privatsphäre, Überwachung, Zensur, IT-Security? Und nein, wir werden das jetzt nicht alles zusammenfassen, weil das ist ziemlich viel, aber es stellt sich eben heraus, es ist immer noch extrem viel und wir haben uns so ein paar Dinge rausgesucht. Das erste, was wahrscheinlich viele von euch kennen und mitbekommen haben, ist diverseste hunderttausende Leaks. Ja, der größte vielleicht Anfang diesen Jahres, die Collection 1 bis 3, die dann irgendwann noch rausgekommen sind und noch ein paar mehr. Also über Leaks haben mittlerweile, glaube ich, alle von uns den Überblick verloren. Jede Woche gibt es einen neuen, sei es irgendein soziales Netzwerk, sei es eine Medizinplattform, sei es was auch immer. Aber das heißt, dieses Problem, das sowohl Security als auch Privacy betrifft, ist sicher nicht besser geworden übers letzte Jahr.
Wer hat gerade den Plan, der wievielte Facebook-Leak gerade unterwegs war? Ja, genau, ungefähr. Passt. Keine Hand, ich gerade auch nicht mehr. Also.
Ja.
Stimmt, jetzt habe ich ja hier eine wunderbare Notiz. Urheberrechtsreform, ganz großes Thema, vor allem halt auch Artikel 13, dann 17 zum Themenbereich Upload-Filter. Ich glaube, das sagt den meisten was, oder? Ja, genau, nicken. Das heißt, wir können uns schon mal darauf gefasst machen, dass einfach technische Maßnahmen gegeben sein müssen demnächst, um eben sämtliche Postings, Bilder, Texte, Musikstücke, Videos vorab zu testen, bevor denn überhaupt das Ganze auf irgendeiner Plattform veröffentlicht wird. Hooray!
Also, gibt noch ein paar Gründe. Ein weiterer Grund, der dieses Jahr relativ so im April angefangen hat, sehr, sehr präsent zu werden, war, ich weiß nicht, kurze Frage in die Runde jetzt, die da sitzt, wem von euch sagt der Name Emotet was oder der Begriff Emotet? Ja? Das heißt, alle, die sich ein bisschen mit so IT im Security-Bereich beschäftigen, Emotet ist eine Trojaner-Software im Endeffekt, ja, die dieses Jahr extrem mal wieder explodiert ist, die extrem viele Unternehmen angegriffen hat und die unglaublich automatisiert funktioniert und unglaublich gut. Eins der Hauptprobleme ist, dieses Ding stiehlt quasi E-Mail-Verläufe und antwortet dann auf E-Mail-Verläufe, die es wirklich gegeben hat, wodurch die Leute halt noch viel lieber auf ich downloade jetzt dieses Word-Dokument oder klicke auf etwas gehen. Also quasi auch im Security-Bereich hat Emotet gezeigt, dass es auf jeden Fall sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen immer noch extrem problematisch ist.
Aber nicht nur das, also auch im Privacy-Bereich letztendlich, weil ja, wie gesagt, ganze E-Mail-Verläufe gekapert werden. Ne? Also was auch immer man in so eine E-Mail reinschreibt, ist eben nur eine blanke Postkarte.
Genau, das ist das. Und das eine große Beispiel war, der eine oder die andere von euch wird den Heise Verlag kennen, so ein großer IT-Verlag aus Deutschland. Die sind zum Beispiel eben ein Teil von denen, ist von Emotet stark betroffen gewesen. Und es gab auch, also gerade wer auch so ein bisschen aus dem deutschen Bereich kommt und das deutsche BSI hin und wieder liest, das deutsche Zertbund hat immer wieder Warnungen über Emotet herausgegeben, weil ganz, ganz viele Firmen davon betroffen waren. Ja, also noch ein Grund, weiter Privacy und Security zu besprechen und sich zu überlegen, was man da besser machen kann.
Ja, was wir auch hatten dieses Jahr, ein Jahr DSGVO. Hooray! Ja, ich sehe Hände, die hinten hochgehoben werden. grundsätzlich eine total super Sache, wird auch viel und in großem Ausmaß innerhalb der EU auch schon genutzt, die Möglichkeiten. Viel in Frankreich, viel halt auch in Spanien, in Österreich ist da noch ein bisschen Platz nach oben. Aber da haben wir ja auch jemanden von der Datenschutzbehörde dieses Jahr hier für einen Vortrag. Da bin ich auch selber schon sehr gespannt drauf.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und damit wir nicht ganz so dann noch eben so, weil wir bisher ein bisschen im deutschen Bereich waren, aber auch in Österreich gab es einiges relativ Relevantes oder relativ Interessantes. Das erste war das Bundesgesetz über die Sorgfalt und Verantwortung im Netz. Wem sagt das jetzt so direkt was? Ja, also das ist das Ding mit, man muss sich auf Online-Plattformen registrieren und tatsächlich ausweisen. Also da ging es halt vor allem darum, dass das das Standardforum sein wird, wo man sich quasi tatsächlich mit einem Ausweis registrieren wird müssen. Man kann sich nicht einfach mehr registrieren. Es ist zwar so, dass andere Nutzerinnen und Nutzer dieses Forums dann nicht direkt sehen, wer das jetzt wirklich ist, diese Person, aber die Betreiber und Betreiberinnen der Seite müssen das wissen und müssen das quasi auch verifiziert haben. Und das Wichtigste daran ist vor allem, wenn jemand sagt, ja, da hat mich jemand in diesem Forum beleidigt und ich möchte die Person gerne anzeigen oder verklagen, dann sollen also Betreiber und Betreiberinnen von solchen Plattformen verpflichtet sein, diese Daten herauszugeben. Das war so, das ist, was in Österreich passiert ist zum Thema Datenschutz und Privatsphäre. Und das ist natürlich ein massives Problem. Ne? Auf der einen Seite sehen wir dann gleichzeitig so Fälle wie Sigi Maurer mit, ja, das kann man ja nicht nachweisen, dass das jetzt wirklich die Person war. Also zumindest behauptet man das. Aber gleichzeitig ist das halt eben schon fragwürdig, weil das sehr gut als Waffe eingesetzt werden kann, um Leute zum Schweigen zu bringen. Und gerade das Standardforum ist ja doch, sagen wir mal, da gibt es oft sehr kontrovers diskutierte Meinungen. Und es gab noch ein zweites Gesetz in Österreich, das da sehr stark in diese Kerbe geschlagen hat, das Digitalsteuergesetz. Hat da sich mehr irgendwie mehr damit beschäftigt? Kennt ihr von eher was? Da ging es im Endeffekt kurzzeitig, also da ging es vom Prinzip her darum, wie Werbefinanzen, also Werbung und Finanzen in Österreich versteuert werden können, weil bei Online-Werbung ist ja das Problem, man weiß ja dann gar nicht, wer wo Werbung geschalten hat und dadurch entgehen diese Firmen halt sehr leicht der Steuer. Und die Idee von Österreich war dann quasi, oder von der österreichischen Regierung war dann herzugehen und zu sagen, ja, das ist ganz einfach. Das wird einfach über quasi, muss über eine Rechnung gemacht werden, also jede targeted Werbung muss quasi erfasst werden und da müssen die IP-Adressen und solche Dinge gespeichert werden, damit die Werbetreibenden beweisen können, was sie nicht in Österreich geschalten haben und was sie eben schon in Österreich geschalten haben und wofür sie dann auch steuerpflichtig sind. Das kleine Problem daran ist, wenn das steuerpflichtig ist, heißt das, Sie müssen diese Daten 7 Jahre aufheben. Das heißt, jede IP-Adresse, alle persönlichen Daten, die Sie bei dieser Ad quasi verwenden, müssen Sie jetzt 7 Jahre speichern. Ja, das ist dann in einer abgeschwächten Form auch irgendwie durchgegangen, soweit ich das noch im Kopf habe. Aber auch das ist was, da könnte man mal drüber reden. Das ist vielleicht gar keine so gute Idee, wenn man das überall hat.
Ja, und also wir könnten jetzt hier natürlich noch 3 Stunden machen und dann hätten wir noch nichts vom anderen Programm gesehen, aber das wird ja eh gleich noch ganz spannend werden. Last not least für jetzt, in Deutschland der Herr Seehofer Gamer-Szene überwachen. Ja. Allgemeines Facepalm bitte jetzt. Danke. Ja, man sieht halt immer wieder, dass das Verständnis für Netzkultur, für auch, was wir jetzt gleich noch hören werden, psychologische Vorgänge, wie Menschen eigentlich ticken und halt mit Technik interagieren, einfach nicht da ist bei politischen Entscheidungsträgern. Sorry, Herr Seehofer, nope. Bitte gucken Sie hier zu. Danke.
Genau, ja, und wo man vor allem eben auch wieder sieht. Dass das ja immer im Endeffekt, das ist völlig egal, was der Anlass ist, wir brauchen auf jeden Fall mehr Überwachung.
Aber weißt du, wenn es halt darum geht, ne, Games verbieten oder sonst was, ich wäre dafür, Sachen, die wirklich radikalisieren, zu verbieten. Monopoly beispielsweise. Ja? Das würde uns wahrscheinlich viele, viele BWLer ersparen. Ja? Also, oder Politiker. Das würde total helfen.
Ja.
DKT heißt das hier in Österreich.
DKT heißt das in Österreich, ja, also zumindest ein Teil davon. Aber ja, wie gesagt, das ist ihnen im Endeffekt egal. Ja, man hat einen rechtsradikalen Wahnsinnigen, der hauptsächlich Juden und Jüdinnen umbringen will. Und das Ergebnis ist ja, der hat auch gegamed. Also ich habe zumindest aus unverlässlicher Quelle gehört, der hat auch geatmet. Das hat er auch gemacht. Also vielleicht sollte man noch einfach alle Leute überwachen, die atmen.
Ja, das versuchen sie ja gerade.
Ja, das ist tatsächlich leider das Problem. Also auch das ist eine Entwicklung, die sich im letzten Jahr überhaupt nicht verlangsamt hat. Jede Art von irgendwie Bedrohung oder sonst was wird gnadenlos ausgenutzt, um zu sagen, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen mehr Möglichkeiten für die Polizei, vor allem für die Exekutive immer einzugreifen, obwohl es in vielen Fällen überhaupt nicht notwendig ist. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, liebe Leute, also alles, was ihr da fordert, dürft ihr eigentlich eh schon, ihr müsst das halt nur machen und ihr müsst euch mal mit dem Gesetz auseinandersetzen, macht halt dann keiner, sondern wir wollen lieber einfach das noch viel mehr ohne Gerichte. Und dann können wir noch so ein paar jüngste Sachen raushauen, also so was wirklich knapp war, abgesehen von Gamergate, nicht von Gamergate, sondern eben von diesem Gaming-Ding mit, wir müssen die Gaming-Szene überwachen, sondern wer hat mitbekommen, dass die USA und Großbritannien den Cloud Act jetzt ratifiziert haben? Wer weiß, was der Cloud Act ist? Ja, das heißt quasi, dass da geht es darum, dass die USA mit anderen Staaten bilateral abklären wollen, dass Strafverfolger und Strafverfolgerinnen aus den USA, ohne dass sie quasi Amtshilfe im anderen Land ansuchen müssen, direkt auf Server in dem Land zugreifen dürfen und umgekehrt. Das heißt quasi, amerikanische Strafverfolger und Strafverfolgerinnen dürfen dann in den UK, also einfach mal quasi sagen, wir wollen jetzt in eure Server sehen, und die müssen das dann erfüllen, die Anbieter. Und dasselbe wird auch gerade mit der EU als Ganzes verhandelt, nicht nur mit UK. Also das ist auch so was, wo man sagen kann, das ist eigentlich noch massiv schlimmer als alles, was so sonst so war. Also wir dürfen dann einfach gegenseitig überall reinschauen, es ist völlig egal. Und dann hatten wir noch, vielleicht hat das der eine oder die andere mitbekommen, auch ganz die letzten 2 Wochen, einige NGOs gemeinsam mit vor allem Netzpolitik.org haben die deutsche Firma Finnfisher verklagt. Wer kennt Finnfisher? Das ist eine Firma, die macht hauptsächlich Staatstrojaner. Das ist deren Geschäftsmodell, die verkaufen halt Spionagesoftware. Und jetzt ist halt so, diese NGOs und Netzpolitik.org haben Informationsanfragen gestellt, und also nach Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland, weil für Spionagesoftware braucht man eine Exporterlaubnis, eine explizite. Und sie haben einfach mal angefragt, wie viele hat denn Deutschland schon vergeben? Und die Antwort war 0. Blöderweise konnte man aber Finnfisher Schadsoftware in der Türkei finden. Eher so halt auf den Geräten von türkischen Aktivistinnen und Aktivisten. Und jetzt quasi liegt halt der Vorwurf im Raum, dass Finnfisher da gegen Exportbeschränkungen verstoßen hat. Die Reaktion von Finnfisher, sie drohen Netzpolitik.org, keiner anderen NGO, nur Netzpolitik.org mit einer Klage, weil sie wissen, sie haben mehr Geld als Netzpolitik.org.
Ja. Ja, und genau deswegen machen wir das hier noch immer. Und freuen uns sehr, sehr, sehr darüber, dass sogar Montagabend hier zur Eröffnung der Saal schon doch gut voll ist. Hurra! Einmal großen Applaus an alle, die hier sind. Und einen gleich noch für die Zuschauerinnen im Stream. Ja, ganz kurz. Wir sind eine Privatsphäre-Veranstaltung. Wir haben hier ein paar House Rules, ganz einfache Regeln des digitalen Zusammenlebens, auch hier in der physischen Welt. Zum Beispiel nicht einfach Menschen fotografieren. Wir haben ein Speakers Agreement unterschrieben, wir müssen. nein, also einfach tatsächlich bitte auch an die Besucherinnen und Besucher, bitte nicht einfach andere Leute fotografieren, bitte vorher alle Menschen fragen, die dort auf diesem Bild abgelichtet werden. Gilt übrigens auch für Videos.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Du denkst mit, super.
Genau. Manchmal zumindest. Für alle, die jetzt hier sind, und auch für einige der Leute im Stream. Also ein paar wichtige Dinge gibt es jetzt mal so organisatorisch. Wir sind jetzt in Saal 1. Es gibt da einmal durch die Türen, dann geradeaus weiter noch Saal 2. In dem ist heute noch nichts. Der wird dann ab morgen bespielt werden.
Dort gibt es dann auch Stream, also auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Es gibt Saal 1 und Saal 2.
Genau. Dann, es gibt noch das ist allerdings nur für die Leute, die hier sind, es gibt einen Workshop-Raum, wir haben auch Workshops. Es gibt auch schon eine ganz nette Beschilderung überall, also ihr solltet das jeweils finden. Also ab morgen, glaube ich sogar tatsächlich, gibt es auch schon Workshops. Da wird aber nicht gestreamt oder aufgezeichnet, weil, das sind Workshops.
Genau. Sollte arbeiten.
Genau, da wird gearbeitet, nicht gestreamt. Genau. Und als letztes noch, Toiletten sind im Erdgeschoss.
Genau, zum Thema Essen und Trinken für die Menschen hier. Wir bereiten uns hier gerade darauf vor, dass wir quasi eine ganze Woche hier im Haus sind. Es gibt Essen und Trinken im Café hier unten im Haus, aber auch in den Lokalen außenrum. Da ist auch einiges zu machen. Es gibt ganz, ganz leckere Sachen so, ja.
Wir können auf jeden Fall sagen, also heute ist ja an und für sich das Museum sonst geschlossen und hat nicht den normalen Museumsbetrieb, aber die letzten 2 Tage war das da unten komplett voll, das Café eigentlich durchgehend, also die Qualität dürfte ganz gut sein.
Ja, so. Sind auch flink.
Genau. Und eine Anmerkung noch für den Stream. Es gibt auch Übersetzungen, aber erst ab morgen. Da wird es dann vor allem, also wird es im Saal 1 Deutsch und Englisch simultan übersetzt geben. Auch für die Leute, die quasi vor Ort sind und nur Englisch können, wir werden auch Kopfhörer zur Verfügung stellen, dass ihr euch direkt die simultane Übersetzung vor Ort anhören könnt.
Genau. Apropos auch Menschen im Stream, für den Fall, dass ihr total cool findet, was wir hier machen, also tun wir eh, aber ihr vielleicht auch, es gibt auch Stream-Supporter-Tickets und ihr könnt uns auch gerne noch Spenden einwerfen. Für die Menschen hier, die uns Spenden einwerfen möchten, gibt es ein Spendenglas vorne an der Info. Und was wir auch total gerne von euch hätten, ist Feedback. Wir hätten total gerne Feedback von euch, was total super läuft, was noch nicht so super läuft, was wir noch besser machen können. Da gibt es ein großes Glas zum Einwerfen, auch hier direkt im Vorraum mit Zetteln und Stift davor. Noch was vergessen?
Nee, das Ganze gibt es nur, also quasi auch einzeln auf die Vorträge gerne. Mhm. So nicht nur quasi zur ganzen Veranstaltung, sondern auch so für die Vorträge einzeln.
Genau, das sollte eigentlich auch im Konferenzsystem mittlerweile funktionieren. Gucken wir nochmal. Wir waren jetzt erst noch mit Saaltechnik beschäftigt. Ja. Und jetzt sind wir schon beim ganz großen Punkt Danke. Erst einmal an alle Helferinnen und Helfer, die sich nicht zuletzt mit dieser Aktion von gestern in 90 Minuten Bühne aufbauen, einen riesengroßen Applaus verdient haben. Also auch Menschen, die halt Übersetzung machen, Menschen, die hier Verpflegung machen für Helferinnen und Helfer. Also das ganze Team hat sich mal einen riesen Applaus verdient. Bitte danke.
Dann natürlich bedanken wir uns wie jedes Jahr, auch dieses Jahr ganz, ganz herzlich beim Volkskundemuseum selbst, also bei der Location. Das war wie immer extrem unproblematisch und unbürokratisch und wir durften rein, im Endeffekt sobald es halt ging, wir dürfen immer alles nehmen, solange wir es quasi zurückgeben. Das hat auch bisher immer perfekt funktioniert und das ist einfach total toll, dass man da so unkompliziert arbeiten kann. Ja. Also großes Dank ans Volkskundemuseum.
Ein ganz großes Danke an die nicht nur finanzielle Unterstützung, und jetzt hoffe ich, ich sage es richtig, ich habe es mir extra notiert, an die Urban Innovation als Innovationsstelle der Digital City Wien. Ganz lieben Dank.
Ja, und dann auch noch ein großes Danke an den Uberspace, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Webhosting, wenn ihr das braucht, geht es zum Uberspace.
Genau, die können auch Onion-Adressen. Ein ganz großes Danke für die Unterstützung von Neub, none of your business, so rum war es. Und Max Schrems, ganz herzlichen Dank.
Ein großes Danke an die Fachschaft für Informatik der Technischen Universität Wien, die uns wie jedes Jahr einerseits quasi bewerben und andererseits auch wieder finanziell unterstützt haben. Großes, großes Danke dafür.
Genau, und last not least, ein ganz großes Danke an die Live Solution, die uns wieder hier mit Kameras und Funktechnik für die Kameraengel hervorragend unterstützen. Dankeschön. Ja, und jetzt können wir eigentlich hier schon mal direkt die Bühne frei machen. Du hast gesagt, du moderierst.
Ich habe gesagt, ich moderiere. Hm. Ja, das ist schlecht. Ich dachte, wir machen vorher noch eine Umbaupause.
Wir machen eine Umbaupause? Ach nein, wir sind doch eh schon so spät dran.
Das stimmt wahrscheinlich.
Aber wir müssen tatsächlich ganz kurz einmal wahrscheinlich hier die Präsentation starten. Auf jeden Fall kommt nach uns direkt die Christina Behran zum Thema, warum eigentlich Datenschutz so schrecklich mühsam ist und was wir dafür, also dagegen tun können. Von unseren Zuschauern im Stream verabschieden wir uns jetzt leider für die Zeit dieses Vortrags. Es wird eine Audioaufzeichnung geben und wir werden dazu podcasten. Dazu gibt es also demnächst eine Podcast-Folge im Datenschutz-Podcast. Und die Zuschauer im Stream sehen wir dann danach wieder zum folgenden Programm. Dankeschön.